Und noch bis zum 22. September führen wir ganz besondere Montagsgespräche, Kandidatenporträts. Und mich interessiert immer die physische Verfassung und vor allem die psychische Verfassung vor dem Wahlkampf, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die Tage zählen, ob sie so ein Maßband haben, wo sie abschneiden. Das ist schon eine Knochenmühle und harte Arbeit. Wie hart es für Antje Tillmann ist und wird, das werden wir sie fragen. Antje Tillmann für die CDU, den Wahlkreis 193, muss sie, will sie gewinnen. Und jetzt ist sie im Studio. Schönen guten Tag, Frau Tillmann.
Guten Tag, hallo.
Hängt davon Ihre Zukunft ab und ihre weitere Lebensplanung, ob Sie das Direktmandat der 193er, also des Wahlkreis Erfurt-Weimar, Weimarer Land, holen?
Also die Lebensplanung natürlich schon, denn wenn ich es nicht holen würde, müsste ich mein berufliches Umfeld verändern. Zukunft so dramatisch würde ich es mal nicht sehen. Ich bin Steuerberaterin, ich hoffe, dass auch irgendwo anders noch ein Posten für mich ist. Aber es ist schon eine Entscheidung.
Also Posten jetzt nicht bei der CDU,
kein Posten, sondern eine Stelle.
Ich muss das ja fragen.
Job,
weil es ist ja
Job hört sich auch nicht so gut an, aber eine Stelle, eine berufliche. Eine
bezahlte Arbeit.
Ja.
Das heißt, das ist nicht sicher. Sie sind ja auf der Liste, auf der Landesliste, aber die zieht nicht, wie die Profis sagen. Das heißt, das war ja bei letzten Bundestagswahl, sind die Menschen von der CDU, die auf der Liste standen, nicht in den Bundestag gekommen?
Jedenfalls sind sie nicht über die Liste gekommen. Wir mussten bei der letzten Bundestagswahl alle unser Mandat direkt holen, den Wahlkreis direkt gewinnen, weil wir überdurchschnittlich mehr Direktmandate hatten, als uns prozentual für die CDU zuständig. Oh, und das scheint dieses Mal genauso zu sein. Die Stimmung ist ja sehr freundlich für uns, sodass der Listenplatz 2, den ich habe, ziemlich sicher nicht zieht.
Das ist ja ein schweres System. Ich habe das letztens versucht, dir mal zu erklären. Da habe ich mich verheddert mit den Überhangmandaten und warum es denn Landeslisten gibt, die dann ziehen. Können Sie uns das nochmal erklären, wie das ist, warum es Landeslisten gibt und warum die ziehen oder nicht ziehen?
Landeslisten gibt es deswegen, damit im Bundestag die einzelnen Länder auch ordentlich vertreten sind. Sonst würden vielleicht die bayerischen Kollegen 30% des Bundestags stellen, obwohl das Land ja in diesem Prozentsatz in Deutschland nicht vertreten ist, sodass man dann pro Land versucht, die Bundestagsabgeordneten aufzustellen. Wie das mit dem neuen System der Überhangmandate ist, das möchte ich lieber auch nicht erklären, aber es ist tatsächlich so, dass die Direktkandidaten immer im Bundestag sind. Also wenn es 20 Direktkandidaten gäbe und die Partei hätte trotzdem nur 6%, dürften diese 20 Kandidaten in den Bundestag. Aber man gleicht es dann aus. Die anderen Parteien kriegen dann ein zusätzliches Mandat, dieses Überhangmandat, damit prozentual das Verhältnis im Bundestag wieder so ist, wie der Wähler es gewünscht hat.
Das heißt, die Überhangmandate, da profitieren dann die anderen Parteien möglicherweise auch davon.
Genau. Also, ja. Und leider haben wir mit dem neuen Wahlrecht jetzt eine Regelung gefunden, die vielleicht dazu führt, dass es sogar mehr Bundestagsabgeordneten gibt, was uns nicht so freut. Aber das Bundesverfassungsgericht hatte ja die alte Wahlreform verworfen. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sich die neue auf das Zahlenverhältnis im Bundestag auswirkt. Wir möchten möglichst wenig Abgeordnete im Bundestag haben, weil es natürlich auch alles mit Geld verbunden ist.
Zum Thema Geld, wenn wir noch kommen, das ist Ihr Spezialthema. Sie haben die CSU-Politiker als Ihre Kollegen bezeichnet. Sind das Ihre Kollegen?
Also, die SPD-Kollegen sind auch meine Kollegen und die von der FDP auch. Also ich glaube, wir sollten gut daran tun, eigentlich auch im Wahlkampf miteinander vernünftig umzugehen, denn Demokratie lebt von unterschiedlichen Parteien und ich schätze die Kollegen der anderen Parteien selbstverständlich auch.
Das klingt sehr kollegial, das ist ja bei Kollegen, aber der Wahlkampf ist da eigentlich ein harter. Wenn man sich jetzt anschaut, was da für Kampagnen laufen und Herr Steinbrück hat ja damit zu kämpfen, dass da so hinten um ein paar Sachen rauskommen, wird der Wahlkampf noch schmutziger? Was glauben Sie, sind ja nun seit wie viel Zeit? 2002 im Bundestag?
Seit 2002, seit 11 Jahren, also eine lange Zeit. Natürlich ist Wahlkampf härter als andere Zeit. Trotzdem hoffe ich, dass ich im Wahlkampf niemanden persönlich verletzt habe. Ich glaube, das ist nicht nötig. Man kann sich fachlich auseinandersetzen. Man muss nicht personell gegeneinander vorgehen. Immerhin müssen wir nach der Bundestagswahl irgendwie wieder zusammenarbeiten. Und da sollte man sich vorher leben gelassen haben.
Also das heißt, Sie steuern schon auf die Große Koalition hin und gehen dann davon aus, dass Carsten Schneider Ihr Fraktionskollege wird.
Ich sprach ja durchaus auch von FDP, Grünen und Linken. Es geht mir einfach darum, dass Demokratie davon lebt, dass wir als Abgeordnete insgesamt dem Bürger klar machen, dass wir alle das Beste für Deutschland wollen und dass wir menschlich uns nicht zermalmen müssen, um eine gute Politik zu machen.
Es kam gerade so eine Blase, so eine Sprechblase hoch, wenn ich sage, dass wir alle das Gute für Deutschland wollen. Das ist ja, also das wäre ja Floskelalarm. Das wollen doch alle das Beste für die Menschen und für die.
Ich glaube, dass der Normalabgeordnete seinen Job ernst nimmt und auch was Gutes für die Menschen möchte. Dass die Programme unterschiedlich sind und dass ich teilweise es falsch finde, was andere als Programm haben, hat ja nichts damit zu tun, dass ich grundsätzlich unterstelle, dass wer dieses Amt Bundestagsabgeordneter annimmt, das tut, weil er was Gutes erreichen will.
Also Sie unterstellen nicht, dass Leute auch deswegen eine Karriere machen und weil sie Macht auch spüren wollen, diese Aspekte würden sie völlig wegschieben?
Natürlich hat man auch private Interessen wegen Karriere. Das ist dann relativ. Es hat ja einen Grund, warum wir so wenig Unternehmerinnen und Unternehmer im Bundestag haben. Also ob Bundestagsabgeordnete jetzt mehr Karriere ist, als in dem Unternehmen erfolgreich zu sein, das mag jeder für sich selber entscheiden. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Nur das kann nicht der einzige Grund sein. Und ich glaube, auch bei den meisten Kollegen ist das nicht der einzige Grund.
Kommen wir nochmal zu den Konstellationen, die es geben könnte. Also bei der Großen Koalition haben Sie jetzt ein bisschen zusammengezuckt, obwohl das ja das Wahrscheinlichste ist. Die Grünen sind im Moment so am Abdümpeln. Da geht der SPD, der mögliche Koalitionspartner, verloren. Aber wäre vielleicht auch eine Option für die CDU. Ich habe letztens im Freundes gesprochen und da sagten einige, ach, Schwarz-Grün, es wäre eine Option, dass sie glauben, dass die Grünen und auch die CDU das machen würde. Glauben Sie das auch, dass das gehen könnte?
Ich glaube, wenn Menschen vernünftig miteinander umgeht, geht vieles. Aber das kann man eigentlich vor der Wahl überhaupt noch nicht diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Man sollte den Wahltag abwarten, dann sehen wir, was die Bürgerinnen und Bürger für eine Richtung wollen. Die wissen ganz genau, dass sie nicht eine Partei alleine wählen, sondern natürlich die Koalitionsaussagen mit. Wir haben uns positioniert, wir haben mit Schwarz-Gelb eine gute Arbeit in den letzten 4 Jahren geleistet. Ich selber kam auch in der Großen Koalition mit der Schuldenbremse gut zurecht. Aber man muss natürlich auch sehen, eine Große Koalition mit Steinbrück und Steinmeier ist nicht eine Große Koalition mit Gabriel und Nahles, sodass ich da überhaupt nicht spekulieren möchte.
Gabriel und Nahles sind eher, wie würden Sie die verorten, politisch?
Weiter weg von uns.
Weiter weg von uns, linker oder?
Oder lässt sich was dieses ist rechts, links und was ist rechts? Aber ich kann mir zum Beispiel hätte mir nicht vorstellen können, die Schuldenbremse, für die ich ja federführend für meine Fraktion verantwortlich war, mit dem linkeren Flügel der SPD zu verhandeln. Das wäre wesentlich schwieriger gewesen und das war mit Steinbrück in Ordnung.
Jetzt muss ich doch mal auf, also wir kommen da nochmal auf Sie persönlich, aber Schuldenbremse, da muss ich natürlich sofort einhaken. In Zeiten, wo es dem Euro nicht so gut geht, wo es wirtschaftliche Schwierigkeiten um uns herum gibt und die Finanzkrise ja eine neue wahrscheinlich bevorsteht, ist das ist eine Schuldenbremse wirklich zielführend? Muss man nicht in Zeiten, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft, gerade in Europa, nicht eine Schuldenbremse einziehen? Ist das nicht schwierig? Soll man nicht investieren in Zeiten, wo es eigentlich schlecht geht?
Ja, aber genau diese Formulierung, in Zeiten, wo es schlecht geht, müssen wir investieren und eigentlich in Zeiten, wo es uns gut geht, müssen wir sparen, haben wir ja nicht eingehalten. Mhm. Diesen zweiten Teil haben wir nie eingehalten, wir haben nie in guten Zeiten gespart. Und wenn man sich das Beispiel Griechenland anguckt, dann sieht man ganz klar, dass diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass ein Staat zahlungsfähig bleibt, das sind die sozial Schwachen. Die Reichen, die verdünnisieren sich irgendwo hin, die sozial Schwachen müssen sicher sein, dass auch in 30 Jahren die Rente, die Sozialversicherung, die Krankenkassenbeiträge gezahlt werden können. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass wir nicht künftige Generationen mit weiteren Schulden belasten. Und wir haben die Schuldenbremse so formuliert, dass sie natürlich bei Schwankungen reagieren kann. Also bei Naturkatastrophen dürfen wir Schulden zusätzlich aufnehmen. Aber das Neue gegenüber vorher ist, dass wir dann einen Tilgungsplan direkt mit verabschieden müssen und dass wir dann die nächsten 5 Jahre die Schulden auch wieder zurückführen, sodass wir in den besseren Zeiten hoffentlich, wir haben sie ja noch nicht definitiv eingehalten, das wird jetzt 2016 wird sie ja erst in Kraft treten. Ich hoffe, dass wir das tun. Aber es ist aus meiner Sicht zwingend.
Ist denn eine Wirtschaftskrise eine Naturkatastrophe? Also katastrophal ist es ja schon, oder?
Ja, also die Formulierung heißt Naturkatastrophen oder andere nicht von uns verschuldete Situationen. Da würde ich mal sagen, die Finanzkrise und die Bankenkrise ist teilweise politisch mit verursacht. Deshalb würde ich die Schuldenbremse darauf nicht anwenden. Aber wir haben ja trotz Bankenkrise, trotz Wirtschaftskrise 2014 den ersten ausgeglichenen Haushalt und 2015 werden wir das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tilgen, sodass es offensichtlich auch in Krisen geht, wenn man es einfach als Ziel definiert. Und da bin ich froh, dass wir das gemacht haben.
Jetzt wollte ich alles gar nicht so, dass wir jetzt schon wieder über Politik sprechen. Wir wollten Sie ja auch vorstellen und ins Porträtierende gehen. Das tun wir nach einer kurzen Musik. Reden wir weiter mit Antje Tillmann, die für die CDU als Direktkandidatin antritt für den Wahlkreis 193. Das ist Erfurt, Weimar und Weimarer Land. Man kann ja im Wahlkampf so viele Fehler machen, natürlich auch als Journalist und auch natürlich auch als Mensch, der antritt für den Deutschen Bundestag und eine Frau, die antritt. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal ist Antje Tillmann für den Wahlkreis 193. Wie viele Wahlkämpfe, Bundestagswahlkämpfe sind das schon? Haben Sie mitgezählt?
3 habe ich hinter mir und das ist der 4.
Das ist jetzt der 4. Sind Sie schon Profi und abgeklärt schon? Oder?
Also abgeklärt kann man im Wahlkampf nicht sein, aber manche Dinge macht man routinierter als beim ersten Mal. Von daher ein bisschen Übung hat man schon.
Ja, ich muss mal da ein bisschen auf die Fehler eingehen, die vermeintlichen, die zumindest in der Presse kolportiert werden. Herr Lauinger hat sich mit Latte Macchiato fotografieren lassen, obwohl er es nicht wollte. Rolf Stange da auf der Decke im Bad und hat sich da auch von den Medien ein bisschen, ne, also das Partei geht baden und so. Und Sie haben ja Ihre ersten Plakate wieder abgehängt, weil Sie da auch die Presse kolportiert hat. Ja, das ist so eine Oma-Jacke, diese blaue Jacke, ja, das passt
nicht. Also die Presse ist bei mir nicht angekommen, nee, aber Bürger, also die freundliche Bürgermeinung war, die blaue Jacke ist schön, deine blauen Augen sind schöner. Das fand ich noch charmant. Andere waren dann weniger charmant. Aber
was haben die dann gesagt zu dem Plakat? Ich meine, Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie auch oftmals beschimpft werden, dass es anstrengend ist, aber das Wahlplakat kam gar nicht an, oder was?
Nein, die waren einfach unglücklich. Ich hatte natürlich nicht bedacht, dass diese Plakate sehr hoch hängen und dass man dann erstmal reihenweise Jacke sieht und ganz kleinen Kopf. Und die Menschen wollten halt gerne meine Augen sehen und das fand ich dann sehr charmant. Und jetzt können sie, glaube ich, Augen sehen.
Ja, also das war so ein Fehler, den Sie gemacht haben und der passiert ist. Was war Ihr größter Fehler oder das Fettnäpfchen in den vier Wahlkämpfen? Wissen Sie das noch?
Oh, keine Ahnung. Hm. Nee, also ist mir nicht so präsent. Das mit dem Plakat war schon blöd.
Ich würde jetzt einen Fehler machen, wenn ich Sie nicht nach dem ersten Kuss und nach dem ersten Alkoholeinsatz fragen würde, weil das machen Medien so, habe ich gehört. Ist das wirklich, ist das wirklich so?
Das ist im Moment rundum interessant. Ja, gibt es auch solche Fragen. Ich verstehe auch, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich jetzt nicht nur irgendwelche steuerpolitischen Ausführungen wissen wollen, sondern auch was über den Menschen. Aber manche Dinge sind einfach privat und die möchte ich eigentlich auch nicht gerne.
Das heißt, sind ja nicht die einzige, die ja gefragt wurde nach dem ersten Kurs und nach wann haben Sie das erste Mal Alkohol getrunken und haben Sie Drogen genommen und so. Wie reagieren Sie und Ihre Kollegen da? Sie da tauschen sich da aus und sagen, ja, ist eine Grenze. Das ist, geht auch.
Also manchmal fragen wir in der Landesgruppe und auch in der Fraktion nach, antwortet ihr darauf oder nicht? Ich persönlich habe meine Meinung dazu auch geändert. Ich habe lange Zeit meine private Situation mit meiner Tochter zum Beispiel als Privatsphäre verkündet, bis ich gemerkt habe, dass gerade in Diskussionen mit jungen Frauen, gerade Studentinnen, das immer wieder Thema war und bis mir aufgefallen ist, dass die vielleicht einfach wissen wollen, ob es möglich ist, Beruf und Familie, also zum Beispiel auch Politik und Kinder miteinander zu verbinden. Seitdem erzähle ich dann zumindest den Teil dann doch verhältnismäßig offen, weil ich auch Mut machen will, dass es geht. Ja. Aber andere Dinge möchte ich wirklich für mich behalten und ich glaube auch nicht, dass sie auf meine Politik eine Auswirkung haben.
Sie erzählen dann, dass Sie alleinstehend sind, eine Tochter haben. Wie alt ist sie mittlerweile?
Die wird 17 diesmal.
Wird 17. Da hätte sie ja schon vor 3 Jahren eine junge Union-Gruppe gründen müssen. Das haben Sie damals gemacht. Mit 14 Jahren. Also 1980.
Aber vielleicht habe ich es gemacht, weil meine Eltern politisch nicht engagiert waren. Meine Tochter ist da eher zurückhaltend.
Die sagt auch, geh mir vom Acker mit Politik, oder?
Mittlerweile nicht mehr. Also Gott sei Dank diskutieren wir mittlerweile auch. Sie hat eine Freundin, die deren Familie in der SPD sehr engagiert ist und von daher diskutieren die beiden Mädels immer. Und wenn sie nach Hause kommt und Fragen stellt, weiß ich schon, da hat es wieder eine Schuldiskussion gegeben. Das macht jetzt Spaß. Aber vor 4 Jahren war ihr das alles sehr unangenehm.
Ja. Wieso haben Sie mit 14 eine Schülerunion gegründet? Also das ist ja CDU-Jugend oder?
Die Schulorganisation. Danach gibt es die Junge Union, das sind die ein bisschen älteren und die Schülerunion, das ist die Organisation der CDU, die in den Schulen aktiv ist. Ich habe es auch nicht alleine gemacht, sondern natürlich mit Freundinnen und Freunden. Wir waren damals auf einer staatlichen Ersatzschule und die Landesregierung wollte die Mittel für die staatlichen Ersatzschulen streichen bzw. reduzieren.
Oh, da hätten Sie doch zum kämpferischen Jusos gehen müssen und nicht, also das ist doch,
oder? Da es eine SPD-Landesregierung war es bei der CDU dann besser.
Also waren Sie in der Opposition? Das war ein Oppositionsakt, eine junge Union-Schülergruppe zu gründen.
Genau, wir haben dann in Düsseldorf mit, ich glaube, fast 100.000 Schülerinnen und Schülern demonstriert. Die Landesregierung hat damals das Gesetz auch zurückgenommen und da waren wir doch sehr aufgeputscht und haben gesagt, wenn das so leicht geht, Politik zu gestalten, dann machen wir das jetzt immer so und dann haben wir die Schülerunion gegründet.
Sie sind römisch-katholisch, in Düsseldorf geboren. Ist das also, sind Sie religiös, praktizieren Sie Ihre Religion und gehen Sie in die Kirche?
Ja.
Das machen Sie, also Weihnachten und Ostern?
Ich mache es eigentlich auch verhältnismäßig regelmäßig. Mein Glaube gestaltet mein Leben natürlich mit. Mein Glaube ist für mich wichtig. Und in die Kirche zu gehen und zur Ruhe zu kommen und auch zu sehen, dass andere Menschen auch glauben und mit denen zu sprechen, das gehört bei mir einfach zum Leben dazu.
Inwieweit hat Sie der Job der Politikerin verändert? Das macht ja was mit einem. Das ist ja unbestritten, dieser Politikbetrieb. Erstens männerdominiert, zumindest von der Masse her. Zweitens harte Konkurrenz. Das ist ja ein böses Geschäft, die Politik. Das Ansehen von Politikerinnen und Politikern ist ja nicht gerade hoch. Muss man sich da ein hartes Feld zulegen? Oder wie kompensieren Sie das? Wie gehen Sie damit um?
Also zu dem ersten Teil der Frage, männerdominiert, da habe ich überhaupt nie Probleme gehabt. Also ich bin von männlichen Kollegen genauso gefördert worden wie von weiblichen Kollegen. Das war für mich kein Thema. Die Frage Ellbogen, ich habe keine Karrierevorsätze. Ich habe meistens inhaltliche Vorgaben, die ich gerne gestalten möchte und die kann man eigentlich nur durch Argumente gestalten. Ich habe an kein Tor gerappelt, dass ich Kanzler werden will. Von daher habe ich die Ellbogen nicht gebraucht, weil ich eigentlich bisher...
Aber was anderes, das ist doch ein hartes Geschäft. Also mit einer sachlichen Argumentation und mit reinen Sachargumenten kommt man da wirklich weiter?
Also menschlich hart muss es nicht sein. Das hängt, glaube ich, an jedem Einzelnen. Es ist manchmal nicht befriedigend, wenn man Kompromisse dann nicht findet oder wenn man lange diskutieren muss. Das schon. Aber ab und zu hat man auch Erfolgserlebnisse und dann hat man wieder Mut. Man muss unendlich viel Geduld haben. Und dafür waren natürlich 14 Jahre und Schülerunion gut geeignet, weil ich seitdem diese Kompromisse machen muss. Das fällt mir mittlerweile leichter als früher. Aber das ist so... Eigentlich kommen wir Kollegen gut miteinander zurecht und menschlich ist das auch nicht härter als in jedem anderen Beruf.
Wie sind Sie denn auf die Finanzschiene gekommen? Das ist ja für jungen Menschen, ja, könnte ich mir vorstellen, gibt es nichts Langweiligeres. Also die einen haben Angst vor Steuererklärungen und vor dem Finanzamt und das ist ja dann fast so, wenn man das Wort schon hört, kriegt man Angst. Bei Ihnen ist das Gegenteil?
Mein Vater ist Steuerberater und ich wollte immer was mit Steuern machen. Ich war lange in der Finanzverwaltung, bin dann Steuerberaterin geworden und damit passte das einfach. Ich finde Finanzthemen spannend und schwierig finde ich es auch weniger schwierig als zum Beispiel Gesundheitssystem. Mir macht das Spaß.
Aber wie kam das? Also das durch den Vater, dass Sie gesagt haben, das geht doch eigentlich alles ganz einfach. Können Sie nachvollziehen, dass Menschen Angst haben, eine Steuererklärung zu machen, die eigentlich intelligente Menschen, die auch Texte schreiben, die jetzt studiert haben und trotzdem, es gibt so eine diffuse Angst vor dieser blöden Steuererklärung und vor den Dingen, die das Finanzamt möchte?
Ich kann es nachvollziehen. Allerdings glaube ich, dass diese Angst in vielen Fällen unbegründet ist. Wer dieses Programm elster.de verwendet, was die Finanzverwaltung ja jetzt zur Verfügung stellt, der wird eigentlich ganz gut da durchgeleitet. Aber vielleicht empfinde ich das auch nur so, weil ich selber kann. Mir geht das eben in vielen Bereichen mit Rentenbescheiden so. Also ich musste jetzt einen Kontenklärungsantrag stellen. 40 Seiten Rentenbescheid fand ich schlimmer als eine Steuererklärung. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass man es selber gelernt hat. Aber ich glaube, die Finanzbehörden geben auch Hilfestellungen. Viele Menschen müssen ja gar keine Steuererklärung abgeben, weil sie unter den Grundfreibeträgen liegen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei den Kollegen in den Finanzbehörden, dass sie auch helfen.
Dann steigen wir mal in die harten Themen ein. Wir sind ja in einer Währungskrise, in einer Wirtschaftskrise und manche sagen auch, die weltweite Finanzkrise steht wieder bevor. Es wird diesmal eine Staatsanleihenkrise sein. Die ersten Banker bringen sich schon um. Die ersten Blasen scheinen schon zu platzen. Und dann haben wir ja das Dilemma dieser Solidarunion, dieses Euros. Ne? Also es ist ja eine Transferunion und eine Solidarunion.
Transferunion würde ich schon nicht bestätigen.
Würden Sie nicht bestätigen? Ich würde Sie gerne mal mit einem Zitat konfrontieren. Das habe ich auch mit Carsten Schneider getan und der konnte es erstmal auch zuordnen. Nicht zuordnen, hat aber zugestimmt. Mal sehen, ob Sie dem auch zustimmen. Und zwar geht es um die Frage Europa. Letzten Endes ist eine Währungsunion eine nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft, die nach aller Erfahrung für ihren dauerhaften Bestand eine weitergehende Bindung in Form einer umfassenden politischen Union benötigt. Also letzten Endes ist eine Währungsunion eine nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft. Und da geht es natürlich um den Euro. Was glauben Sie, wann das gesagt worden ist und wer es gesagt hat? Eine Idee?
Also es ist jedenfalls aktuell. Ich kann das voll unterschreiben. Es ist so, das ist vielleicht auch ein Fehler, den man bei der Einführung des Euro gemacht hat, dass man geglaubt hat, man kann das Europa der Regionen so weiterleben, wie man es vorher hatte. Das wird man nicht können. Wenn man eine gemeinsame Währung hat, muss die Finanzpolitik angeglichen werden und unkündbar. Für uns besteht kein Anlass, es zu kündigen. Deutschland ist der Gewinner des Euro, deshalb würde ich es nicht kündigen wollen. Ich wüsste aber auch nicht, wie wir es abwickeln wollten.
Ja, also das ist von 1990, der Monatsbericht der Bundesbank, also vor der Einführung des Euro. Ja. Die haben schon gewarnt und gesagt, Leute, wenn ihr das macht, wenn ihr das mit dem Euro macht, diese politische Entscheidung hat Folgen. Es wird eine Solidargemeinschaft geben und es braucht auch dann tatsächlich eine politische Union. Davon sind wir noch weit weg, oder? Dass die nationalen Parlamente auch Rechte und Befugnisse abgeben müssten?
Also bei allen Schwierigkeiten, die wir jetzt durch Griechenland haben, hat Griechenland uns auch, glaube ich, die Augen geöffnet, dass dieser Satz nach wie vor richtig ist und dass wir da vorangehen müssen. Und wir haben viele Erfolge gehabt seit 2010. Wir haben zum Beispiel mit dem Fiskalpakt eine europäische Schuldenbremse eingeführt. Das heißt, diese Haushaltsdisziplin, die für eine gemeinsame Währung zwingend erforderlich ist, die haben wir jetzt. Da hätte ich 5 Jahre vorher noch nicht mit gerechnet, dass es so schnell geht. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir auch Wirtschaftspolitik miteinander abstimmen müssen in Europa. Bankenpolitik, Bankenaufsicht geht gar nicht mehr national, weil es kaum noch eine Bank gibt, die nur in einem Staat aktiv ist. Also der Satz ist, glaube ich, sehr ins Bewusstsein gerückt durch Griechenland und das ist auch gut so. so.
Ins Bewusstsein vielleicht derer, die Verantwortung haben in Politik sind, aber in der öffentlichen Debatte höre ich ja einen Tenor vor allen Dingen durch, warum sollen wir für die Griechen, für die Portugiesen, für die Spanier und irgendwann auch für die Italiener zahlen? Wir, die fleißigen Deutschen, deren Wirtschaft es doch gut geht, zahlen wir denen. Das ist eine verkürzte Debatte, die aber nicht nur an Stammtischen diskutiert wird, oder?
Ich kann das verstehen, weil das natürlich ein ausgesprochen schwieriges Thema ist. Und ich versuche schon seit 2 Jahren mit ganz vielen Vorträgen in den verschiedenen Organisationen zu erklären, was wir da tun. Tatsächlich sind wir die Gewinner des Euro. Wir sind eine Exportnation, ungefähr 5,5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen am Export, davon 60% nach Europa und 40% in die Eurozone. Das heißt, wir sind die Gewinner. Und deshalb müssen wir auch sicherstellen, unabhängig von den humanistischen Gründen, dass die Staaten um uns rum auch so aufgestellt sind, dass sie unsere Produkte abnehmen können. Also es ist ein deutsches Interesse, dass die Staaten um uns rum wirtschaftlich gut aufgestellt sind, weil wir dann unsere Wirtschaftsgüter auch exportieren können.
Kann das und darf das so bleiben? Mal abgesehen von der Frage, die wir jetzt hier nicht klären können, warum in der Debatte immer wieder dieser Tenor rauskommt, wir zahlen für die anderen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir profitieren davon, dass unsere Exportüberschüsse tatsächlich, dass wir die loswerden. Und die deutschen Exportüberschüsse sind ja die Schuld der Südstaaten. Würden Sie das unterschreiben? Dass unsere Überschüsse im Grunde die Schulden der anderen sind, weil die ja Sachen kaufen, die sie nicht bei sich selbst produzieren?
Also wenn dieser Satz in die Richtung gehen soll, dass wir schlechter werden müssen, damit die anderen aufholen.
Nicht schlechter. Das ist, also der Tenor ist ja zu sagen, wir haben eine Exportaggressivität und einen Überschuss, der den anderen wehtut, weil sie unsere Produkte kaufen. Würden Sie so weit gehen?
Ich würde es andersrum sagen. Die Staaten um uns rum müssen wettbewerbsfähiger werden, denn wir denken ja ziemlich klein, wenn wir nur europäisch denken. Die wirklichen Konkurrenten sitzen in Asien. Und wenn wir nicht als Europäer insgesamt wettbewerbsfähiger werden, dann werden hier Arbeitsplätze wegfallen, die dann ganz woanders hingehen.
Ich bleibe jetzt mal bei Europa. Also die Frage ist ja des Euroraums. Wir waren ja bei dieser Solidargemeinschaft und bei sozusagen den Exportüberschüssen von Deutschland. Ja. Die müssen dann die Exporte in die EU nicht zurückgefahren werden?
Also wir müssen umgekehrt den Import dadurch fördern, dass wir den Menschen mehr Geld in die Hand geben, dass wir den deutschen Konsum anstreben. Das haben wir versucht mit dem Abbau der kalten Progression. Das wären 6 Milliarden Euro, die wir den deutschen Bürgern mehr in die Hand gegeben hätten. Natürlich mit der Hoffnung, dass sie auch griechische, spanische und portugiesische Produkte kaufen, sodass ich nicht sage, wir müssen unseren Export reduzieren, aber den Import und damit den Konsum in Deutschland ankurbeln.
Also bleiben wir mal bei den Exporten. Ein Zitat von Spiegel Online, damit habe ich die Gesprächsrunde, die wir in den nächsten Tagen hören, auch mal konfrontiert. Sie waren leider nicht dabei, deswegen sage ich Ihnen das Zitat jetzt nochmal. Im ersten Halbjahr stieg der Überschuss im IFO-Institut zufolge auf 96 Milliarden Euro von Deutschland. Das entspricht einem Anteil von 7,2% am Bruttoinlandsprodukt. Damit läge Deutschland klar über einer Warnschwelle, welche die EU-Kommission im reformierten Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegt hat. Demnach gilt ein Wert von mehr als 6% als stabilitätsgefährdend. Bei einem längeren Verstoß droht die EU deshalb mit einem Mahnverfahren. IFO-Institut bezeichnet Deutschland deshalb als den größten Kapitalexporteur der Welt. Das heißt, wir exportieren und kriegen dann irgendwann Mahngebühren und halten uns selbst nicht an den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Das ist doch ein Ungleichgewicht, oder nicht?
Ja, wir haben ja auch die deutliche Aufforderung bekommen, ich sag's nochmal, den Konsum so anzukurbeln, dass wir diesen Export Überschuss auch abbauen. Das hat was zu tun mit Löhnen. Wir haben 14 Mindestlöhne. Wir brauchen noch mehr davon. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen vernünftig verdienen, damit sie das Geld auch wieder in Konsum ausgeben. Wir brauchen Steuererleichterungen in den Bereichen, wo tatsächlich auch Import und Konsum angefordert wird. Ja, wir haben da auch was zu tun. Trotzdem sage ich, die anderen europäischen Länder können auch besser werden. Und da sind sie auf einem Weg. Griechenland ist das, ich glaube, 5. modernste Land die letzten 2 Jahre, was mit verschiedenen Reformen versucht, besser zu werden. Das muss ein Geben und Nehmen sein. Wir müssen unseren Konsum ankurbeln, aber die anderen müssen auch wettbewerbsfähiger werden.
Also das ist ja eine erstaunliche Behauptung oder eine Forderung, auch den Exportüberschuss abbauen. Das ist ja auch unpopulär. Das würde ja heißen, dass möglicherweise es Verlagerungen innerhalb von Deutschland geben müsste, was Arbeitsplätze betrifft. Schwerindustrie müsste sich was ändern, Maschinenbau. Das ist ja eine nicht populäre Behauptung oder Forderung, Exportüberschüsse abbauen. In Deutschland?
Ja, aber da sind wir ja jetzt seit 3 Fragen dran. Ich sage, man kann den Exportüberschuss auch abbauen, indem man den Importüberschuss stärkt.
Okay.
dann braucht man gar nichts zu negativ zu gestalten, sondern man kann Konsum ankurbeln und damit Import stärken und dann ist der Exportüberschuss automatisch geringer.
Ja, das wird eine schwierige Sache sein. Kommen wir mal zu der Troika, die ja das nicht nur in Griechenland überwacht, also die Bemühungen der Solidarisierung in den Südstaaten. Da sagt der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, dass die Entdemokratisierung von Gesellschaften durch Aushebelung von parlamentarischen Entscheidungen durch die Bankenlobby heftig ist und dass die Troika ja eigentlich nicht demokratisch legitimiert ist. Da werden Sie dann am Ende nicht mehr gefragt und können als Bundestagsabgeordnete nur noch abnicken. Ist doch, stelle ich mir als eigenartiges Gefühl vor.
Also ganz so extrem ist es nicht. Wir in Deutschland haben Gott sei Dank uns ja vorbehalten, für jede Maßnahme im Rahmen des Rettungsschirms einen Bundestagsbeschluss herbeizuführen. Das finde ich auch richtig. Ein bisschen Recht gebe ich dieser Aussage hinsichtlich der Krisenländer, weil sie natürlich von außen vorgegeben bekommen, dass sie das Haushaltsdefizit abbauen müssen. Die inhaltliche Entscheidung treffen trotzdem die Parlamente. Aber ja, da ist es schon so, dass Demokratie eingegrenzt wird. Andererseits kann ich nur sagen, gerade in Griechenland, wer sich die Wahlen in der Krise angeguckt hat, der kann nur hohe Achtung vor den griechischen Wählerinnen und Wählern haben. Die haben in der schlimmsten Krise trotzdem eine Regierung gewählt, die gesagt hat, wir müssen die Sparmaßnahmen fortsetzen. Die Bürger sind nicht blöd. Die wissen auch, dass was zu tun ist gegen diese Krise und dass sie da mitmachen müssen, dass wahrscheinlich auch weitere Einsparungen kommen. Deshalb glaube ich, das ist eigentlich ein Highlight der Demokratie gewesen, wie dieses Wahlverhalten ausgesehen hat. Dauerhaft wünsche ich mir aber, und das ist Gott sei Dank mittlerweile in der Eurozone auch angekommen, dass die Bürger für sich die Staatsverschuldung als persönliches Problem erkennen. Das ist seit 2-3 Jahren an den Stammtischen angekommen. Wenn ich in Diskussionen bin, dann ist immer die erste Frage, wie kommen wir von den Schulden runter? Das zeigt mir schon, dass Bürgerinnen und Bürger sehr wohl erkennen, dass nicht nur die Verantwortung ist mein eigener Lohn, mein eigenes Kindergeld, sondern auch die Staatsverschuldung. Das ist für mich eher ein positives Zeichen.
Mhm. Trotzdem bleiben wir mal bei der Bankenlobby, bei der Rettung der Staaten. Ne? Also nicht nur Griechenland, Portugal, Spanien. Da werden ja nicht die Staaten gerettet. Wenn man sich da anschaut, was tatsächlich in den Staatshaushalt fließt, sind das ja geringere Summen. Es geht ja um die Stabilisierung der Banken, die wieder bei nordeuropäischen Banken Schulden haben. Im Grunde retten wir nordeuropäische Banken, also vor allen Dingen auf deutsche. Ist das eine Wahrheit, die man auch sagen muss?
Ja, weil wir es versäumt haben, lange Zeit eine Insolvenzordnung für Banken herzustellen. Wir lassen große Unternehmen pleite gehen und sagen dann, das ist keine staatliche Aufgabe, das ist ein privates Unternehmen. Und bei Banken sagen wir plötzlich, die müssen wir retten. Das liegt daran, dass Banken zwei sehr wichtige teilstaatliche Aufgaben erfüllen. Sie stellen einmal Bankkonten zur Verfügung und sie stellen den mittelständischen Unternehmen und dem kleinen Häuslebauer Kredite zur Verfügung. Das sind Aufgaben, die im Interesse des Staates sind. Und wir haben es erst jetzt durch das Restrukturierungsgesetz geschafft, zu sagen, wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät, dann wollen wir nur den staatlich interessanten Teil, Bankkonto und Kredit, retten und den, ich sage mal, Zockerteil lassen wir geordnet pleite gehen. Das haben wir jetzt beschlossen.
Aber da es gibt doch keine Trennung zwischen Investmentbanken.
Gab es bisher nicht, aber ja. Mit dem Restrukturierungsgesetz haben wir die Banken aufgefordert, ein solches Testament, nennt sich das, zu erstellen, wo sie uns ganz klar auch in der Nichtkrise sagen, so könnt ihr die Bank aufspalten, wenn sie mal in Schwierigkeiten gerät. Gott sei Dank wird das jetzt auch europäisch beraten. Wir brauchen eine Insolvenzordnung, um sicherzustellen, dass Banken, wenn sie Geschäfte machen, können sie das gerne tun, aber wenn sie in Schwierigkeiten geraten, nicht mehr aus privaten Steuergeldern gerettet werden müssen.
Noch wird es beraten, muss man auch dazu sagen.
Ja, es ist ein kompliziertes Thema. Das ist nicht so einfach mal in einer Woche zu machen. Wir haben es mit dem Restrukturierungsgesetz 2010 in Deutschland vorgemacht. Wir sind da so weit auf dem Weg. Aber noch besser ist natürlich, wenn wir was Ähnliches in Europa haben. Das dauert, weil man es vernünftig machen muss. Es soll ja auch wirklich wirken. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das im nächsten Jahr, sage ich mal, auch schaffen werden.
Nochmal als Zusammenfassung für die Runde. Die deutsche Wirtschaft ist der größte Profiteur des Euro und der derzeitigen Situation. Kann man sagen, ein Zusammenbruch, ein Abkoppeln. Ja, in dem Fall natürlich, wie viele Milliarden da Zinsersparnisse sind, das kann man ja an aller Orten nachlesen. Das heißt, ein Zusammenbruch des Euro, eine Abkopplung, ein Ausstieg, ein Zusammenbrechen dieser Wirtschaftsgemeinschaft hätte verheerende Auswirkungen auf Deutschland?
Ja, und dazu muss man vielleicht dann auch mal außerhalb der Wirtschaft den Satz sagen, wir sehen jetzt an Syrien und Ägypten, dass Frieden nicht Selbstverständliches ist. Und seitdem wir Europa haben, hat es hier in unserem Gebiet keinen Krieg mehr gegeben. Jeder Tag Krieg wäre teurer gewesen, sodass wir Europa auch nicht immer nur reduzieren sollten auf Geld. Aber es ist auch ein wirtschaftliches Interesse für Deutschland, Europa zu haben.
sagt Antje Tillmann. Und nach einer Musik reden wir weiter über politische Themen. Das Thema Mindestlohn, Verdienst haben wir noch gar nicht angesprochen, abgesehen von Rente und anderen Themen. Das alles, wenn wir es noch schaffen, nach einer kurzen Musik. Irgendwie habe ich das Lied schon mal gehört, aber naja, wiederholen und festigen ist ja wichtig und es kann sein, dass ich mich auch wiederhole und Frau Antje Tillmann wird sich auch wiederholen, weil diese Antworten und diese Fragen, das ist ja wie eine Endlosschleife, obwohl jedes Gespräch anders ist. Aber das Thema niedrige Löhne in Deutschland, damit werden Sie wahrscheinlich häufig konfrontiert. Zu Gast im Studio Antje Tillmann für die CDU möchte sie wieder in den Bundestag für den Wahlkreis 193. Das ist ja ein Wahlkampfthema, Mindestlohn und niedrige Löhne in Deutschland, also Werksverträge, Leiharbeit, all diese Geschichten, das Minijobs, was ja, wo die, sagen die einen, das hat Deutschland stabil durch die Krise gebracht, andere sagen, das ist genau das Problem, was auch zum Teil für die Euro-Krise verantwortlich ist, weil die Lohnzurückhaltung in Deutschland so heftig ist. Würden Sie auch sagen, dass die Löhne in Deutschland steigen müssten?
Also zum einen will ich erstmal sagen, dass niedrige Löhne gerade in Thüringen nicht nur ein Wahlkampfthema sind, sondern das ist wirklich auch ein Diskussionsthema, was immer aktuell ist. Kein Mensch kann per se für niedrige Löhne sein. Natürlich bin ich dafür, dass jeder, der arbeitet, von seinem Lohn auch leben kann. Einschränken kann man immer nur sagen, bleiben wir damit konkurrenzfähig.
Und da müssen wir als Zwischenfrage, war das denn ein Fehler, dass Dieter Althaus in Thüringen gelobt hat damals, dass es ein Niedriglohnland ist, als Standortfaktor, als Standortvorteil? Ist nicht mehr so, oder?
Es war eine ganze Zeit lang Ansiedlungsargument für Unternehmen und in der Phase war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass man sagt, Unternehmen kommt her, ihr habt hier erstens, das hat er ja auch gesagt, hervorragende Fachkräfte, ihr habt hier hinreichend gut ausgebildete Menschen und dass er dann gesagt hat, okay, Löhne sind auch akzeptabel, glaube ich, war zu dem Zeitpunkt richtig. Das kippt im Moment aber und das ist auch gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es kippt. Ich glaube, dass das demografische Problem, was wir haben, den Vorteil hat, dass junge Menschen auch ordentliche Löhne angeboten bekommen. Ich bin ein absoluter Verfechter des tariflichen Mindestlohns. Ich glaube, dass Unternehmer und Gewerkschafter sich auf feste
Löhne Sie haben vergessen, gesetzlicher, tariflicher, flächendeckender.
Nein, tariflicher Mindestlohn. Okay. Das ist das, was ich richtig finde.
Sie sind in welcher Partei?
Ich bin in der CDU, ja, die alle 14 Mindestlöhne übrigens eingeführt hat.
Ja, diese branchenspezifischen.
Genau, den tariflichen Mindestlohn. Erst Kohl in der Baubranche und die anderen 13 unter Angela Merkel. Was wir ablehnen, ist ein einheitlicher gesetzlicher Lohn. Man sieht doch jetzt schon, wie die Diskussion ist. Die SPD hat mal angefangen mit 8,50 €, da waren die Linken schon bei 10 Euro, jetzt sind sie bei 12 Euro.
Ich glaube, die Linken sind noch bei 10.
Also zum 01.01.2014 bei 12 Euro also? Und ich bin ziemlich sicher, wenn diese Debatte weitergeht, sind wir auch irgendwann noch höher. Ich als Politikerin
kann... Ist doch gut, wenn die Leute viel Geld verdienen.
Ja, aber der Arbeitsplatz muss ja auch gesichert sein. Und ich als Politikerin kann nicht entscheiden, ob in welcher Branche welcher Lohn tatsächlich so angemessen ist, dass damit das Unternehmen auch noch konkurrenzfähig ist. Deshalb glaube ich, die Tarifpartner sollten sich zusammensetzen. Wir haben da die ersten Schritte getroffen. Selbst im Friseurgewerbe, was immer als besonders schwieriges Gewerbe dargestellt war, ist das geschaffen worden. Und für die Arbeitgeber, die nur gar nicht lernen wollen, haben wir auch das Mindestarbeitsbedingungengesetz. Das heißt, wer seine Arbeitnehmer ausnehmen will, dem haben wir gesetzlichen Riegel vorgeschoben, sodass ich schon glaube, dass die Arbeitnehmer mit den Gewerkschaften zusammen eine harte Diskussionsgrundlage auch haben.
Ich habe mich auch mal mit Unternehmern unterhalten, die sagen, ich würde ja gerne meinen Leuten mehr zahlen, das finde ich, aber wenn die Konkurrenz so sittenwidrig wenig zahlt, dann komme ich nicht mehr mit. Gäbe es einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn, nicht nur für eine Branche, dann müssten alle das Gleiche zahlen und dann wäre eine gleiche Konkurrenzsituation. Ist das nicht nachvollziehbar, das Argument?
Ja, einverstanden, aber dann müssen wir den immer mit dem Betrag diskutieren. Wir kriegen immer vorgehalten, dass in allen anderen europäischen Ländern Mindestlöhne gesetzliche bestehen, aber die sind eben teilweise bei 3,20 Euro und ich glaube, darüber diskutieren wir ja nicht. Also muss man das immer mit dem Betrag zusammen diskutieren und da ist die IG Bau ja zum Beispiel ganz klar gegen den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, weil die nämlich die Sorgen haben, dass ihre Arbeitgeber sagen, da wir schon bei 13, 14 Euro sind, können wir uns jetzt zurücklehnen und brauchen Löhne nicht mehr zu erhöhen. Also ich glaube, wir haben die Tarifhoheit. Und ich sage in Berufsschulen immer, Leute, engagiert euch in Gewerkschaften, damit ihr gleiche Augenhöhe mit euren Arbeitgebern habt. Ich glaube, dass es da richtig ist. Und im Wahlkampf kriegten wir überhaupt kein Gesetz
Das haben Sie auch gut drauf mit dem Umarmen. Ich habe festgestellt, dass die CDU, zumindest einige Ihrer Kollegen, die Gewerkschaften jetzt umarmen, sagt, eure Tarifautonomie, lasst euch das doch nicht wegnehmen durch den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, dann habt ihr doch keine Arbeit mehr.
Ich sage umgekehrt kritisch, dieselbe Gewerkschaft, die den unterschiedlichen Ost-West-Lohn unterschreibt, kommt danach zu mir und sagt, das musst du jetzt mal verbieten. Also entweder haben die Gewerkschaften Recht oder sie haben sie nicht. Dann sollen sie bitte auch wahrnehmen und dann nicht bei mir ankommen und sagen, wir brauchen aber einen einheitlichen Lohn in Deutschland. Mhm. Das sind dieselben Gewerkschaften, die vorher den Tarifvertrag mit unterschiedlichen Löhnen unterschrieben haben. Dann sollen sie es lassen und die Unterschrift nicht untersetzen.
Ja. Sie sagen, keiner kann für niedrige Löhne sein. Wir haben aber gerade, wenn wir bei Erfurt sind, Sie treten ja für den Wahlkreis an, da siedeln sich große Logistikunternehmen an wie Zalando. Dann arbeiten dort Leute und dann müssen die noch aufstocken. Wir haben ja in vielen Bereichen im Niedriglohnsektor Aufstocker. Wir geben einer Firma Geld für Ansiedlung und dann bezahlen sie Leute sittenwidrig, dass sie dann zum Jobcenter gehen müssen und aufstocken. Ist das nicht eine Katastrophe?
Ja, das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Eigentlich soll derjenige, der 40 Stunden arbeitet und alleinstehend ist, von seinem Lohn auch leben. Ich habe den Eindruck, dass da auch jetzt eine Trendwende eingetreten ist. Die letzten Lohn- und Gehaltsabschlüsse sind Gott sei Dank höher abgeschlossen worden. Ich unterstütze das sehr. Ich hoffe auch, dass der demografische Nachteil, dass wir weniger junge Menschen haben, für die jungen Menschen auch zum Vorteil wird. Viele Unternehmen, die sagen, wir müssen höhere Löhne zahlen, damit die jungen Leute auch hier bleiben. Das gönne ich den jungen Menschen, dass es so ist. Da müssen wir ran, aber ich glaube, dass da auch der Tiefpunkt überschritten ist.
Das heißt, es ist auch eine Trendwende in der CDU, dass man sagt, also das auf Niedriglohn zu setzen in Deutschland, um immer konkurrenzfähiger zu sein, kann nicht der Weg sein?
Ich wüsste nicht, dass das jemals die Position der CDU gewesen ist, dass wir möglichst niedrige Löhne haben wollen. Was wir haben immer gesagt, das Unternehmen muss trotzdem konkurrenzfähig sein. Und natürlich erwarte ich von einem Unternehmer, der Gewinne macht, dass er an diesem Gewinn seine Mitarbeiter auch beteiligt. Mhm. Das ist eine Teamarbeit. Der eine, der das Kapital zur Verfügung stellt und der andere seine Arbeitskraft, das geht auch nur im Team und das hat die Wirtschaftskrise ganz klar in Thüringen gezeigt. Dass immer dann, wenn die Unternehmer mit den Mitarbeitern vernünftig umgegangen sind, man auch die Krise überstanden hat und da nicht, da sind die Unternehmen auch pleite gegangen. Und da glaube ich sehr wohl, dass man da den Unternehmern manchmal auch zwei Sätze sagen muss. Aber im Wesentlichen klappt das gerade im mittelständischen Bereich, den wir in Thüringen haben, auch gut. Mhm.
Frau Tillmann, Sie haben was verpasst. Wir hatten hier eine Gesprächsrunde, wo sich die Direktkandidaten gestritten haben. Sie hatten da einen privaten Termin, ist noch nachvollziehbar, gerade jetzt im Wahlkampf. Aber da gab es einen Streit. Der Herr Schubert, Manfred Schubert, Direktkandidat für die Piraten, hat einen Vorwurf erhoben, dass ja Politik grundsätzlich bestechlich ist, dass auch Politiker bestechlich sein und dass es immer die große Gefahr gibt der Korruption, dass Abgeordnete interessengeleitet durch Lobbygruppen dann auch finanziell unterstützt werden. Ein Pauschalvorwurf, der dann natürlich hier zu einem Streit geführt hat und da gab es große Emotionen. Und da habe ich mich nochmal kundig gemacht, wie das eigentlich ist mit den Bestechungsgeschichten und Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung. Da haben Sie dagegen gestimmt, gegen eine Vorlage für schärfere Regeln gegen Abgeordnetenbestechung. Kann ich jetzt hier im Internet sehen, dass Sie gegen diese Regelung gestimmt haben. Warum eigentlich?
Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Wortlaut des Gesetzes erinnern. Natürlich bin ich gegen Abgeordnetenbestechung. Das ist auch albern, aus so einer Abstimmung dann dazu schließen, dass ich Abgeordnetenbestechung für richtig halte. Aber es ist natürlich schon auch eine Gefahr, wenn wir als Abgeordnete mit Unternehmern oder Lobbyisten zu tun haben, dann ist aus meiner Sicht das eine Grauzone, wann Bestechung anfängt und wann nicht. Ist es der Kaffee? Ist es das Mittagessen? Eine Reise ist es ganz sicher. Ich bin bisher, glaube ich, damit gut gefahren, dass ich im Bauch gefühlt habe, was will mein Gegenüber? Und wenn man nach einer intensiven Diskussion zusammen Mittagessen geht, dann braucht es überhaupt keine Bestechung zu sein. Wo aber andere sagen, Mensch, wenn es im Adlon stattfindet, dann ist es doch schon teurer als 20 Euro und damit ist es so eine Grauzone.
Ich rede nicht von Blumensträußen und Pralinenkästen und so weiter. Ich rede tatsächlich von
zum Beispiel die Einladung zur Damenfußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Das war so das Thema bei uns in der Gruppe der Frauen. Können wir da hingehen? Die Frauen wollten natürlich gerne, dass auch die Bundestagskolleginnen ihnen den Rücken stärken, wo jeder andere, ich weiß jetzt gar nicht den Preis, für die Karte, sagen wir mal, 130 Euro bezahlt hätten und wir hätten einfach so hingehen können. Ja. Das ist eine Grauzone, das werden Sie mit dem Gesetz nicht regeln können. Wenn Sie da nicht den Politiker mit seinem Anstand und sich auf den verlassen können, werden Sie es nicht lösen. Und deshalb habe ich gesagt, eine gesetzliche Regelung, die sowas künftig regelt, ist nicht in meinem Sinne. Ich finde gut, dass es eine Öffentlichkeit gibt. Ich finde gut, dass es Medien gibt, die auch hellhörig machen. Aber tatsächlich glaube ich, es bleibt das Bauchgefühl. Und man merkt, ob man bestochen wird oder nicht. Und wer es dann trotzdem tut, ist auch heute schon.
Ich unterstelle Ihnen mal moralisch, dass Sie das jetzt für falsch halten und das nicht wollen. Aber es gibt auch, man kann ja auch anderen unterstellen, dass sie das eigentlich gut finden, dass sie sagen, okay, die unterstützen meinen Wahlkampf und so. Das, man darf ja nicht allen sofort unterstellen, dass sie moralisch integer sind. Aber es haben eben 319 Abgeordnete von CDU, CSU und FDP gegen die Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung gestimmt. Aber und da ist ja wenig auf dem Weg.
Also Ihre Formulierung, der unterstützt meinen Wahlkampf, ist ja schon so eine Grauzone. Okay. Ist die Unterstützung eines Wahlkampfs Abgeordnetenbestechung? Mhm. Also den Wahlkampf machen wir ja...
Wenn da richtig Geld fließt.
Ja, natürlich fließt da richtig Geld. Wahlkämpfe sind teuer und natürlich werden die auch unterstützt. Das ist ja überwiegend ein privates Aufkommen. Das wird natürlich auch durch steuerliche Vergünstigungen unterstützt. Aber natürlich gibt es Unternehmen und auch Privatpersonen, die Wahlkämpfe unterstützen. Ist das unanständig? Demokratie lebt von Wahlen und
von Wahlkämpfen. Wenn es transparent ist?
Es ist ja transparent. Wir haben ja ein Abgeordnetengesetz, wo genau drinsteht, ab wann die Wahlspenden auch öffentlich zu machen sind. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Außerdem könnte auch jeder meine Konten einsehen, wenn er möchte. Ich habe ja auch meine Nebeneinkünfte ordnungsgemäß veröffentlicht. Ich habe keine Nebeneinkünfte. Ich habe damit keine Probleme. Vermutlich lag es am Wortlaut des Gesetzes.
Ja.
Da gucke ich nach dieser Sendung sofort nochmal rein.
Wir haben noch wenige Minuten Zeit. Sie haben auch darum gebeten, nochmal über Familienpolitik zu sprechen. Das wollte ich Ihnen jetzt als Finanzpolitikerin eigentlich ersparen, aber das liegt Ihnen am Herzen. Da müssen wir mal über natürlich auch am Ende wieder über Geld reden, wer wie Familien unterstützt. Das machen wir nach einer relativ kurzen Musik von King Cruel. Stell dir vor, es gibt ein Wahlplakat, wo drauf steht: Deutschland ist stark und du, Revolution, das wir entscheidet. Was wäre das für eine Partei? Das wäre die große Volkspartei. Wie viele Parteien habe ich jetzt untergebracht?
Ich glaube vier.
Vier? Welche?
Also Deutschland, die Linken, die CDU, die SPD.
Also das wir entscheidet ist CDU, ne?
Nee. Nee, das wir entscheidet ist SPD.
Ach so, und Deutschland ist stark.
Revolution ist Linke, Deutschland ist stark ist CDU.
Und du?
Und du, Grüne.
Genau, ja. Ich wollte sie nur verwirren, da haben natürlich völlig recht, ja, ist klar. Wahlplakate und so Sprüche, ist das Wahl entscheidend oder ist das so ein kleines Ding, was man halt machen muss?
Also man braucht es, glaube ich, weil ein Mensch, der einem anderen Beruf nachgeht, jetzt nicht ununterbrochen an Wahlen denkt und da ist einfach ein Wahlplakat Hinweis, Achtung, jetzt musst du dich wieder informieren, jetzt stehen die Wahlen an. Tatsächlich glaube ich aber, dass Informationen, persönliche Gespräche viel besser sind als Wahlplakate.
Machen Sie Haustürwahlkampf?
Nein.
Warum nicht?
Das ist doch. Wir kündigen Infostände an, damit Menschen, die Lust haben, uns zu begegnen, uns begegnen können. Ich selber finde, Haustür ist Privatsphäre.
Also bei den Leuten zu klingeln, das finden Sie übergriffig? Oder
also ich persönlich mag es nicht, wenn ich sonntags im Jogginganzug auf der Couch sitze, möchte ich Herrn Steinbrück nicht vor der Tür stehen haben. Deshalb flyern wir vorher und sagen, wir kommen und dann ist es auch so, dass Menschen, die uns dann gerne sehen möchten.
Sie sitzen mit einem Jogginganzug auf der Couch? Oder?
Ja, im Moment nicht, aber an manchen Sonntagen schon.
Echt, ja?
Ja.
Schöne Vorstellung. Okay, oder wie auch immer. Also wir wollten noch über Familienpolitik reden. Jetzt wollte ich Ihnen das eigentlich ersparen, die Geschichte mit dem Betreuungsgeld, Erziehungsgeld, also die Familienbilder. Aber dann reden wir halt doch noch kurz drüber. Es wäre eigentlich eine längere Debatte wert.
Ich würde es aber gar nicht jetzt so speziell auf das Betreuungsgeld ziehen, sondern auf die Wahlfreiheit. Wir möchten, dass Familien selber entscheiden, wie sie ihre Kinder betreuen. Ja. Deshalb haben wir über 7 Milliarden Euro in Kinderbetreuungseinrichtungen gesteckt als Bund, obwohl wir gar nicht zuständig sind. Und wir haben bei den Familien, die diesen Kinderbetreuungsplatz nicht in Anspruch nehmen, gesagt, da gibt es einen kleinen, winzig kleinen Ausgleich über das Betreuungsgeld. Aber Familienpolitik ist ja nicht nur das.
Aber trotzdem nochmal die Frage, muss ich einhaken, wenn es attraktiver ist, sein Kind zu Hause zu lassen, ist doch das sozial, politisch und auch sozialwissenschaftlich eigentlich eine absurde Geschichte.
Wir reden von Kindern zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Die sprechen weder Englisch noch müssen die Mathematik können. Die müssen geliebt werden von ihren Eltern, die müssen Fußball spielen mit ihren Eltern. Deshalb glaube ich sehr wohl, dass es möglich ist, Kinder auch zu Hause zu betreuen. Mhm. Diese Geschichte, dass die Kinder dann ganz alleine sind, stimmt ja nicht. Die Eltern gehen mit denen auf den Spielplatz, die sind in der Nachbarschaft vernetzt. Ich glaube, dass Eltern diese Kompetenz haben, die meisten Eltern jedenfalls. Aber ich sage umgekehrt, das Kind ist, wenn die Eltern es für richtig halten und für sich so entschieden haben, auch im Kindergarten gut aufgehoben. Mhm. Auch da gibt es Erzieherinnen, Erzieher, die sich rührend darum kümmern, die das Kind fördern. Diese Entscheidung möchte ich nicht als Politikerin treffen, sondern die müssen Eltern mit ihren Kindern gemeinsam entscheiden und damit auch ein gutes Gefühl haben.
Na, Steuern und sind ja zum Steuern da und das sind ja natürlich finanzielle Anreize. Sie nehmen ja doch schon Einfluss, indem Sie die Frage, wie Kitas ausgestattet werden, wie sie flächendeckend finanziert werden, ob es finanzielle Anreize steuerlich oder anderweitig gibt, um Erziehungsmittel durchzusetzen. Also Sie können mir doch nicht erzählen, dass Politik keinen Einfluss darauf nimmt, auf Familienbilder.
Wir haben von Eltern den Hinweis, wir brauchen beides. Wir brauchen die Kinderbetreuungseinrichtung. Gerade in Erfurt, die Eltern haben ja sehr groß aufgeschrien, zu Recht aufgeschrien, weil sie keinen Kindergartenplatz für ihr Kind bekommen. Das haben Eltern signalisiert und wir reagieren darauf, indem wir sagen, okay, dann müssen wir Geld zur Verfügung stellen, um Kindergartenplätze zu bauen. Und andere Eltern sagen, wir möchten unser Kind zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr gerne selbst betreuen, die Betreuung selbst organisieren. Und darauf haben wir reagiert mit dem Betreuungsgeld, was im Verhältnis ja sehr, sehr, sehr viel weniger ist als die Kindergartenausbaubeiträge. Ich möchte es einfach nicht vorgeben. Ich möchte nicht sagen, es ist besser, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt oder es ist besser, wenn es zu Hause betreut wird. Das müssen die Eltern bitte entscheiden.
Jetzt könnten wir das Thema weiter diskutieren, können wir aber nicht, unsere Zeit ist um. Wo kann ich denn mit Ihnen weiter diskutieren? Gibt es einen Infostand, einen Ort, wo ich mit Ihnen genau dieses Thema zum Beispiel weiter ausführen kann?
Ja, also heute gibt es zum Beispiel eine U18-Wahl in Weimar. Danach gibt es eine Diskussion im Seniorenbeirat, auch in Weimar. Ab morgen sind wir dann wieder in Erfurt, da gibt es auch so eine U18-Wahl. Auf meiner Internetseite stehen die Termine und wer mich anrufen möchte und möchte speziell mit mir mal alleine sprechen, kann das jederzeit tun. Soll sich einfach im Büro bei mir melden. Ich weiß nicht, ob ich die Telefonnummer jetzt noch sage auf die Schnelle. Aber in der Internetseite antje-tillmann.de steht alles, was Sie brauchen. Und da können Sie selbstverständlich gerne mit mir weiter diskutieren.
Sagt Antje Tillmann. Wir sehen uns dann am 22. September im Rathaus vielleicht wieder, wenn wir plaudern über den Wahlausgang mit einer glücklichen oder nicht ganz so glücklichen Antje Tillmann. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls. Tschüss.